Wer Kinder gehabt hat oder sie momentan zu Hause hat, weiß, wenn man einen Befehl gibt, kommt oft die Frage, warum? Nun, Eltern sind nicht verpflichtet, diese Frage zu beantworten, aber manchmal will man einfach erklären, was die Gesinnung ist. Und der Herr ist so freundlich und lässt uns auch manchmal wissen, warum er das sagt, was er sagt. Und heute werden wir, ich habe das gestern vor den Gästen auch erklärt, bei der Hochzeit und dann heute überarbeitet. Und wer weiß, vielleicht bei der nächsten Hochzeit am kommenden Samstag wird das vielleicht wieder dran sein. Wobei Ihr Text 1. Johannes 3,18 war. Das war der Grund, warum ich überhaupt auf dieses Thema zu sprechen gekommen bin. Ich hatte gedacht, ich würde vielleicht über Johannes 2 reden, über die Hochzeit zu Kanaan gestern. Aber sie wollten eine evangelistische Botschaft haben. Und obwohl man schon Elemente des Evangeliums dort in Johannes 2 finden kann, zum Beispiel, wenn Menschen Marienverehrer sind, Maria sagte, und ich glaube, das ist vielleicht der einzige Befehl von den Lippen Marias, was auch immer er zu euch sagt, das tut. Und das ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen. Maria sagte, gehorche meinem Sohn. Aber ich wollte nicht die große Kehle rausnehmen, nicht Kehle, sondern was sagt man, Keule, das ist was anderes, die große Keule rausholen und die Leute damit hauen. Aber nächsten Samstag bei Svenja und Lennys Hochzeit dort in der Nähe von Leipzig ist dieser Vers dran. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und ich hatte eine Botschaft vorbereitet zu diesem Text, aber der schien mir eine Nummer zu groß, zu hoch zu sein für die Gäste gestern. Und unterwegs zur Hochzeit, glaube ich, hat der Herr mir diesen Text aufs Herz gelegt. Und ab und zu mal hatten wir Stau und dann habe ich gekritzelt dort in meinem Buch, habe ich jetzt nicht bei, habe Jerome gezeigt, wie das ausgesehen hat. Ich habe das auch dem Bräutigam und der Braut gezeigt. Ich sagte, also so sieht es aus, wie es sich anhören wird, das könnte vielleicht was anderes sein, aber gut. Das Warum der Bruderliebe. Jetzt sind wir wirklich in 1. Johannes 4 und wir fangen dort in Vers 7 an. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Übrigens war das nicht schön, dass die Einleitung heute mit der Liebe zu tun hatte. Das tut Gott. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Zeit. Gleich wie er, so sind auch wir. Wow, was für eine Behauptung. Also wenn es ein Ausrufezeichen gibt, also das heißt Befehl. Und nicht alle Befehle sind Liebe oder sei lieb. Manchmal kann es so ein Aufruf, lasst uns, machen wir das, okay? Die Gesinnung ist, tu es, aber die Formulierung ist ein bisschen sanfter. Geliebte, so führt er diesen Befehl ein, lasst uns, der Apostel der Liebe, Johannes, der sagt, Geliebte, lasst uns lieben, lasst uns einander lieben. Nun, immer wieder ist die Rede von den Brüdern, und ich glaube wirklich, dass das bedeutet, die Geschwister lieben. Aber wenn man das nicht tut, dann stellt man unter Beweis, dass man selbst nicht Bruder ist, obwohl man die Brüder, die Glaubensbrüder lieben sollte. Also, lasst uns einander lieben. Nun, sagt ein Kind, warum? Warum? Und du gibst eine Antwort und das Kind sagt wieder, warum? Und das kommt auch in dieser Stelle vor. Wir haben zuerst warum, dann haben wir, ja, wie soll das aussehen? Und dann haben wir, also, lasst uns lieben. Warum? Okay? Nur damit ihr wisst, dieser erste Punkt wiederholt sich später in der Botschaft. Der Befehl begründet. Warum dieser Befehl zur Liebe? In den Versen 7 und 8. Denn, also das führt eine Erklärung, eine Antwort herbei. Er hätte auch sagen können, weil. Aber, denn die Liebe entspringt dem besten Brunnen. So was Ähnliches hatten wir in einem Lied heute. Denn die Liebe entspringt dem besten Brunnen. Ja, die Leute, die Mineralwasser verkaufen, die wollen ihre Quelle, ihr Brunnen rühmen, sie wollen sagen, das ist der beste weit und breit. Und deshalb solltet ihr daraus trinken. Denn die Liebe entspringt dem allerbesten Brunnen. Und der Herr ist der Brunnen der Liebe, die Quelle. Denn die Liebe bringt auch die besten Beweise. Ein Mensch behauptet, ein Kind Gottes zu sein, ewiges Leben zu haben. Und man kann auch berechtigt die Frage stellen, ja, woran soll das erkennbar sein? Wie sollen wir dann wissen, dass du wirklich ein Kind Gottes bist? Johannes sagt, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, also aus Gott, die beste Quelle. Aber die Liebe bringt auch die besten Beweise. Denn jeder, ohne Ausnahme, jeder, der liebt, wirklich liebt, also liebt, wie es Gott definiert. Und wir werden sehen, wie er die Liebe definiert. Aber jeder, der auf diese Art liebt, ist aus Gott geboren. An anderen Stellen heißt es, sie sind aus dem Teufel. Ich glaube, das ist in Kapitel 3. Aber hier aus Gott geboren. In Anlehnung an Johannes 3, wenn jemand nicht neu, von Neuem geboren wird, so wird er das Reich Gottes nicht sehen. Wir bedürfen Leben, aber geistliches Leben, das Leben aus Gott. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Bist du ein Kind Gottes, so müsstest du lieben, weil, wie wir sehen werden, Gott ist die Liebe. Bist du aus Gott geboren, dann wirst du eine Ähnlichkeit zu deinem Vater haben. Und das zeigt auch, dass du ihn wirklich erkennst. Dass du diese nahe Beziehung hast, innige Beziehung zu Gott hast. Denn wenn du in einer Beziehung zu Gott stehst und er ist Liebe, dann wirst du nicht das tun, was diese Beziehung gefährden würde. Du möchtest deinem Vater gefallen, Du möchtest so sein wie dein Vater. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Johannes ist so ein Typ, der sieht alles schwarz und weiß. Also wenn du in diesem Buch das Graue suchst, wirst du vergebens suchen. Also alles schwarz-weiß plus minus, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Also es gibt nichts dazwischen. Und Gott möchte uns klar machen, vertröstet euch nicht mit dem Gedanken, ihr würdet im Herrn sein, dass ihr aus Gott sein würde, wenn die Liebe fehlt. Ja, er sagt, lasst uns lieben. Aber er sagt, ein Mensch, der liebt, liebt, weil er aus Gott geboren ist und er kennt Gott. Ich sollte vielleicht kurz anhalten und die Frage stellen, bist du aus Gott geboren? Das ist wichtig. Wenn du nichts damit anfangen kannst, dann vielleicht nicht. Aber Gott möchte, dass du sein Leben hast. Nicht das menschliche Leben, sondern das ewige Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Gott hat in unseren Herzen geleuchtet. Er hat uns aus dem Tod auferweckt. Er hat uns neues Leben gegeben. Das wahre Leben aus Gott, das in Ewigkeit quillt. Sie beweist, dass man aus Gott geboren ist und beweist auch, dass man Gott kennt. Und beweist auch das Gegenteil, wenn sie fehlt. Denn in Vers 8 steht, wer nicht liebt, der soll nicht irgendwelche Ausreden suchen, sondern zur Erkenntnis nehmen, ich bin nicht aus Gott geboren, ich kenne Gott nicht. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe und wenn du ihn wirklich erkennen würdest, ein Wort, das oft und immer wieder für das intime Kenntnis gebraucht wird, wer in einer innigen Beziehung zu Gott steht, der liebt. Und wenn er das nicht tut, dann heißt es, er kennt Gott nicht einmal. Er hat Gott nicht erkannt. Nicht momentan kennt er ihn nicht, hat ihn früher gekannt, aber kennt ihn jetzt nicht mehr, sondern er hat ihn nicht erkannt. Dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen in dem Leben. Und eine dritte Begründung, weshalb wir lieben sollten, nicht nur, weil die Liebe dem besten Brunnen entspringt und die besten Beweise bringt, sondern die Liebe folgt dem besten Beispiel. Gott ist das große Vorbild. Jesus, Gottes Sohn, hat ein Vorbild hinterlassen, dass wir in seinen Fußstapfen folgen sollten. Und wir werden auch sehen, wie wir auch gehört haben in der Einleitung, woran, also wie Gott zum Beispiel der Liebe geworden ist. Aber in Vers 8 noch einmal, Gott ist Liebe. Gestern habe ich gesagt, was ist das Wort, das Sie wiederholen in dem Lied? Dann hieß es, das heißt gerecht, 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 gerecht. Okay. Und die Seraphinen, die Gott umgeben, die schreien heilig, heilig, heilig. Aber wo steht sonst in der Bibel, dass Gott etwas ist? Als nur hier, zweimal, Gott ist Liebe. Nicht die Liebe ist Gott, aber Gott ist der Inbegriff der Liebe. Und darin ist er heilig. Er ist anders wie alle anderen. Sonst kann man nicht von einem Menschen behaupten, dass er der Inbegriff der Liebe ist. Nun, es wäre schön, wenn wir uns das aneignen und durch den Heiligen Geist wir verwandelt werden in das Bild dessen, der die Liebe ist. Und es hat auch, wie gesagt, den Apostel der Liebe gegeben. Und in Schottland, Chapman, war dafür bekannt, dass er auch ein Apostel der Liebe, glaube ich, hat man ihn genannt. Einmal, so heißt es in dieser Biografie, die ich euch wärmstens empfehle übrigens, hat jemand Apostel der Liebe auf den Kuvert geschrieben und in die Post gegeben. Und das fand dann an die richtige Adresse. Das wurde dann dem Chapman gegeben. In USA gab es einen Mann, nicht Rip Van Winkle, sondern Ripley. Ripley, er war bekannt für seine Ripley's Believe It or Not. Er hatte, ich weiß nicht, Bücher oder auf jeden Fall, ob ihr es glaubt oder nicht. Und sein Name war Ripley. Und rippen heißt, also, dass man etwas zerreißt in Englisch, auf Englisch. Und einmal hat jemand ein Kuvert also mitten, wo die Adresse sein und der Adressant sein sollte, gab es ein Rip. Also wurde der Kuvert zerrissen und man sagte, ach, Rip, das muss ja wirklich für Ripley gemeint sein. Und sie haben es ihm geschickt. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen in Florida, in einem Museum, Ripley's Believe It or Not Museum. Aber okay, und einer ist so bekannt für seine Liebe, dass du brauchst ja nur zu schreiben an den Professor der Liebe oder an den Apostel der Liebe und es kommt an. Aber bei Gott wissen wir, wo wir dran sind, denn er ist die Liebe. Und das werden wir dann am Ende der Botschaft hoffentlich noch sehen, wenn ich nicht zu viele Geschichten über Ripley erzähle. Also warum? Das haben wir schon gesehen. Und jetzt, woran erkennt man die Liebe? Und das haben wir gelesen in den Versen 9 und 10. An dem, was Gott tut. Das ist die Antwort, an dem, was Gott tut. Und ich betone dieses Wort, Gott tut etwas. Bei dem nächsten Punkt wird es Gott tut etwas und bei dem nächsten Punkt Gott tut etwas. Aber wir fangen bei Gott an. Woran erkennt man Liebe? An dem, was Gott tut. Die Betonung, der Schwerpunkt liegt auf ihm, nicht auf uns. Eigentlich sind wir Feinde Gottes. Wenn man zum Beispiel in Römer 3 lesen würde, es gibt keiner, der nach Gott sucht, nicht ein einziger. Sagst du vielleicht, ja, aber ich bin auf die Suche nach Gott gegangen. Ja, das war aber Gottes Wirken in deinem Leben. Aus deiner Natur heraus wärst du von ihm weggegangen. Was geschah, sobald Adam und Eva gesündigt hatten? Sie versteckten sich. Sie entfernten sich von Gott durch die Sünde, ja, aber auch körperlich wollten sie nicht seine Nähe suchen. Gott kann das aber rückwirkend machen, sodass wir ein Verlangen nach seiner Nähe bekommen und bei ihm gerne sind. Aber er liebt uns, nicht wir lieben ihn. Und wenn man wissen will, was ist die Liebe, dann wäre es besser, dass man nicht Bezug nimmt auf frisch gekürte Ehemenschen. Ja, hoffentlich lieben sie sich, aber sie lieben sich nicht so, wie Gott liebt. Er liebt mit vollkommener Liebe. Und wir Menschen, wir strengen uns vielleicht an, aber wir kommen zu kurz. Wir verfehlen die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Diese Herrlichkeit der Liebe. Aber an dem, was Gott tut. Und ich möchte betonen, tun. Weil tun hat nicht mit Gefühlen zu tun, sondern mit Handeln. Und lieben, Liebe, das wird auf ein Verb, auf ein Zeitwort zurückgeführt. Es ist ein Handeln. Und Liebe, die nicht handelt, ist nicht Liebe. Das ist Gefühlsdüselei oder was weiß ich, Schwärmerei vielleicht, verknallt sein. Aber die wahre Liebe, die Agape-Liebe, ist eine Liebe, das sich opfert für die Bedürfnisse anderer. Handelt also. Und es ist eine Tat. Und hier steht auch in Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Geliebt und gesandt, nicht geliebt und nichts sonst, sondern geliebt und gesandt. Man kann geben, ohne zu lieben, aber man kann nicht lieben, ohne zu geben, sagte jemand. Und es ist nicht nur eine Tat, es ist nicht irgendeine Tat, sondern es ist eine teure Tat, denn Gott hat seinen Sohn gesandt, die wahre Liebe opfert und Gottes Handeln opfert. Abraham wurde herausgefordert, seinen einzigen Sohn, seinen Sohn der Liebe, den Auserwählten, Isaak, zu opfern. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst, weil du mir deinen Sohn, deinen einzigen, verschont hast. Und Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Er gab das Beste, was er hatte. Er gab sich selbst, aber in der Person seines Sohnes. Es ist auch eine Wohltat, das heißt zugunsten anderer, zum Vorteil anderer. Er hilft. Dieses Handeln hilft. Hier steht, für unsere Sünden. Ich habe ein paar Worte übersprungen, aber wofür? Zu welchem Zweck? Zu wessen Vorteil oder zu welchem Vorteil? Für unsere Sünden. Die Liebe Gottes ist zweckgebunden. Und wir haben eine große Notwendigkeit. Gott hatte es nicht unbedingt nötig. Er stand unter keiner Pflicht wirklich, uns zu erretten. Aber wir haben es bitter nötig. Wir brauchen das. Ohne dass Gott eingreift, ist es für uns aus. Für unsere Sünden. Und an dem, was Gott tut, also Gott tut etwas. An dem, was man tut, was Gott tut. Gott tut etwas, Gott tut etwas und Gott tut etwas. Und ich möchte, dass wir sehen, was dieses Etwas ist. Was bewirkt die Liebe? Denn er wollte etwas bewirken. Er hat es für unsere Sünden getan. In Vers 9 sieht man am Ende des Verses, damit wir durch ihn leben sollen. Das setzt voraus, dass wir nicht lebten und er will, dass wir leben. Die Liebe selbst ist nicht alles, was wir benötigen. Es gab ein Lied, ich denke, das war von den Beatles, aber ihr seht, ich kenne mich nicht in der Popmusik aus, aber Love is all you need. Ich bin dankbar, das ruft keine Melodie in meine Erinnerung zurück. Aber Love ist nicht alles, was man benötigt. Die Liebe ist nicht alles, sondern diese Liebe, diese spezifische Liebe aus Gott, die wir näher definieren im Laufe dieser Botschaft. Denn sie spendet Leben, deshalb hat Gott seinen eingeborenen Sohn, seinen einmaligen, es gibt keinen Sohn, der so ist wie er. Abraham hatte mehrere Söhne, 8 glaube ich waren es, Ismael und Isaak, und dann hat es die Söhne der Keturah, ich denke 6 an der Zahl, aber Isaak war was Besonderes, eingeboren, also der das Erbrecht hat, Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Diese Liebe spendet Leben, diese Liebe Gottes sühnt für die Sünde. Nun, das ist ein so wichtiges Wort. Wenn ihr etwas hört, was ihr nicht versteht, bitte schaltet nicht ab, sondern lernt, was es bedeutet, dass man sühnt, dass die Liebe für die Sünde sühnt. Was ist Sühne? Ich habe es nicht nachgeschlagen, sondern es aus meinem Gedächtnis gemacht. Also es gibt bestimmt andere Definitionen. Aber wenn man die Forderungen, die gestellt sind, erfüllt, und wenn diese Forderungen von Gott sind, dann ist er gesühnt. Er stellt Bedingungen, er stellt Forderungen, und wenn diese erfüllt sind, dann ist er gesühnt. Aber um das ein bisschen besser auf den Punkt zu bringen, wenn der gerechte Zorn Gottes beschwichtigt ist, dann ist er gesühnt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott verlangt die Todesstrafe für die Sünde. Und bis diese Strafe vollzogen wird, ist der Gerechtigkeit Gottes nicht Genüge getan. Es ist ein Missstand. Wir haben letztes Mal von der allgemeinen Gnade gehört. Gott hebt die Strafe auf. Er sagt, okay, die trifft später ein, aber wir geben jetzt die Gelegenheit der Gnade. Aber der Zorn Gottes muss, oder die Gerechtigkeit Gottes muss erfüllt sein. Und wenn eine vollkommene Gerechtigkeit nicht gebracht wird, dann muss eine Strafe eintreffen. Das Schöne ist, diese Strafe muss nicht der Schuldige bezahlen, sondern wenn er dazu bereit ist und es einen Unschuldigen gibt, kann der Unschuldige an seine Stelle gehen. Der gerechte Zorn Gottes wird beschwichtigt. Und wer sühnt? Nun, ich möchte Bezug nehmen auf das Alte Testament. Und ich werde es dieses Mal nicht aufschlagen. Das wäre eine Botschaft für sich, mindestens eine. Aber in dem Alten Testament hat der hohe Priester für das Volk gesühnt. Sühne gewirkt ist das, was man in der Bibel finden wird. Sühne gewirkt. Aber Jesus ist der hohe Priester. Er spielt die Rolle, er ist zwar nicht aus dem Stamm Levi, oder er ist nicht von Aaron, aber er ist ein Priester nach der Priesterordnung Melchisedeks. Wer sühnt? Der Priester. Wo sühnte er? Das Tier, das Schuldlose, wurde am Altar geschlachtet. Also dort am Altar wurde geschlachtet, aber dann wurde das Blut ins Innere des Zeltes hineingetragen, in das Heiligtum, in das Allerheiligste, einmal im Jahr, aber ich greife ein bisschen vor. Und da wurde es dann angebracht, besprengt, da auf den Gnadenstuhl, auf dem Thron, auf dem Deckel. Das Gesetz war in dem Koffer sozusagen, in der Bundeslade, aber dann hat es den Sühneort gegeben. Obendrauf ein Deckel und zwischen den goldenen Cherubinen hauste, war Gott, der allwesende Gott, war in seiner Gegenwart ganz besonders an der Stelle, oberhalb vom Gesetz. Und was tat der Priester? Der Priester hat das Blut zwischen dem Gesetz und Gott getan. Es war eine Zudeckung der Schuld. Und in der hebräischen Sprache ist es auch, Kifar, glaube ich, heißt es, also Sühnung, eine Zudeckung, die Wirkung, dass die Sünde zugedeckt wird, für Gott quasi unsichtbar gemacht wird. Wo sühnte er? Zwar am Altar, und der Herr Jesus Christus ist sozusagen am Altar, aber am Kreuz gestorben, aber er brachte sein eigenes Blut in das Allerheiligste, in den Himmel, für uns. Und wie sühnte er? Wie gesagt, der Priester bringt ein unschuldiges Opfer dar. Es gibt viel, viel mehr dazu zu sagen, auch über den Sündenbock, aber das lassen wir jetzt. Er bringt ein unschuldiges Opfer dar Und Jesus war nicht nur der hohe Priester, sondern er war das Opfer. Ein Priester, der selbst das Opfer ist. Wo gibt es das sonst? Jesus bringt sein eigenes Blut ins Heiligtum, aber das Opfer ist er selbst. Er ist der Unschuldige. Das Opfer, das Gott zufriedenstellt. Ein Mensch und Gott. Nicht ein Tier, sondern das ist das Leben Gottes und das Leben der Menschen, das da gespendet wurde. Wie sühnte er? Und dann womit? Ich habe es schon anklingen lassen, aber mit dem Blut. Denn das Blut ist gegeben euch zur Sühnung. Und ohne Blutvergießen ist keine Vergebung. Gott hat gesagt, wozu er das Blut verlangt. Mit unschuldigem Blut, in diesem Fall, wie gesagt, das kostbare Blut des Herrn Jesus selbst. Wann sühnte er? Gut, im Alten Testament, vor allem an dem Versöhnungstag. Es hat auch ähnliche Situationen, als man das Passafest gefeiert hat. Dann dachte man daran, dass ein Haus quasi verschont wurde durch das Blut auf der Oberschwelle und auf den Türpfosten. Und wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch verschonend vorübergehen. Aber wann sühnte er? Nun, im Alten Testament musste diese Sühnung jedes Jahr wieder stattfinden. Das hat gereicht für das Volk. Sühnung wurde auch für Ungläubige gemacht, also dargebracht. Und Gott schaute auch von ihrer Schuld ein weiteres Jahr ab. Das heißt nicht, dass sie nicht verstorben waren. Die Menschen starben dann auch nach und nach weg. Aber dann im kommenden Jahr brachte der Priester wieder Blut. Und Gott sagte, okay, wieder zugedeckt, wieder einmal, wieder einmal, wieder einmal. Und der Herr Jesus Christus ist zum Passafest geopfert worden. Und wie oft, wie gesagt, Jahr für Jahr, jedes Jahr, einmal im Jahr im alten Israel. Aber der Herr Jesus Christus ist anders, denn sein Opfer ist vollkommen und reicht für alle da. Und er brachte ein einziges Opfer dar, und dieses Opfer darf nicht und muss nicht wiederholt werden. Und das kann man auch nachlesen. Ja, ich nehme mir die Zeit, denn ich sehe, dass wir noch gut in der Zeit sind. Ausnahmsweise, wow, meistens, wenn ich auf die Uhr schaue, ist schon 20 nach oder so. Hebräer, ich lese jetzt 7,25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Er lebt für immer, obwohl er gestorben ist. In Kapitel 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Man konnte vorher nicht, jetzt kann man. Und dann in Kapitel 10, Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Übrigens, die Christen heißen die Heiligen. Das sind nicht irgendeine besondere Kaste von besonders Heilige. Nein, wir haben die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind alle gleich heilig in den Augen Gottes. In der Praxis vielleicht nicht, aber es gibt kein Verdammnis, nicht mal für mich. Dann in Vers 17, die Liebe Die spendet nicht nur Leben und Sühn für die Sünde, sondern sie sorgt für Freimütigkeit beim Gericht. Es gibt kein Verdammnis mehr, aber das soll nicht heißen, dass es kein Gericht gibt für Christen. Es gibt den Bema, es gibt den Preisgericht, kann man sagen, den Richterstuhl Christi. Wir müssen Rechenschaft abgeben vor Gott. Da wird nicht darüber entschieden, wer in die Hölle fährt und wer in den Himmel. Alle, die am Richterstuhl Christi sind, das sind Erlöste. Es geht ja nur darum, wer, also was bekommt man dann an Belohnungen und wie viel behält man von dem jetzigen Leben? Es wird durch Feuer geprüft. Nee, nicht nur wie. Es wird durch heiliges Feuer geprüft. Das, was Bestand hat, Gold, Silber, kostbare Edelsteine, das bleibt. Alles, was brennbar war, Stoppel, Heu, Holz, in verkehrten Reihenfolge, das alles, wofür wir gelebt haben, was nicht Wert hatte, das wird verbrennen. Aber wir bestehen. Er wird hindurchgerettet, so wie durchs Feuer hindurch. Was aber nicht heißen soll, dass ein Christ keine Werke hat, denn Johannes 15 sagt uns, dass jeder, der besteht, bringt die Früchte. Also eine wahre Rebe am Weinstock wird dann doch Frucht haben in seinem Leben. Sie sorgt für Freimütigkeit beim Gericht. Nun, Ungerechte haben vor dem Gericht sich zu fürchten. Das ist angebracht. Sie wissen nicht, wie das geschehen wird, wenn sie vor Gott stehen. Aber sie ahnen nichts Gutes. Aber wenn man der Liebe Gottes teilhaftig ist, wenn Gott einen errettet hat, dann braucht man keine Angst mehr zu haben vor dem letzten Gericht, vor dem Gericht des weißen Thrones. Ungerechte, die sich in der Welt noch zu Jesus bekennen, haben nichts mehr vor dem Gericht zu fürchten. Sie dürfen freimütig dem Gericht entgegengehen. Auch wenn das sich vielleicht ein bisschen anmaßend anhört. Aber auch Gerechtfertigte, und ich rede jetzt zu Gläubigen, Gerechtfertigte haben manchmal Angst vor dem Richterstuhl Christi. Manche Lieder wollen uns auch Angst machen. Christliche Lieder machen uns Angst davor, dass wir vor Gott stehen werden. Benimmt man sich aber jesuhaft, weist man die Frucht eines göttlichen Wandels auf oder vor, dann braucht man vor diesem Gericht keine Angst zu haben. Da kann man sogar freimütig sein. Wäre es nicht schön, wenn wir uns sogar darauf freuen könnten, vor Gott zu stehen und zu sehen, wie viel davon übrig bleibt? Wow. Ich weiß, manche haben so lange so eine Angst gehabt, dass sie sich kaum darauf freuen können. Aber in Vers 17, ich springe ein bisschen vor und lese Vers 17. Ups, jetzt bin ich in Hebräer noch einmal. Wir waren in, Moment, 1. Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Also wir müssen uns nicht zurückschrecken. Wir müssen davor keine Bange haben. Das ist das, was Gott will. Deshalb sagt er, habt einander lieb. Liebt einander, denn ich will, dass ihr freimütig vor mir auftretet. Also, wir kommen zu diesem Warum-Frage wieder, zu dieser Frage zurück. Nun, in den Versen 11 bis 13, Geliebte, wenn Gott, so wir. Gott, der Allergrößte, liebt die Allergeringsten. Dann sollen die Allergeringsten auch einander lieben. Und nicht nur, weil der Größte die Geringen geliebt haben, und wir sollten sie auch lieben, weil es gibt unter uns eigentlich nichts. Die Geringsten sollen die Geringen lieben. Also Gott hat alles gegeben. Er hat seinen Sohn für sie gegeben. Sollten wir sie denn nicht lieben? Ich meine, Gott hat sein Bestes für sie gegeben und wir sagen, aber ich gebe dir nichts. Das, irgendwie ist das nicht passend. Wir sollten vielmehr sagen, oh, also, wenn Gott sein Alles für dich gegeben hat, wie viel mehr soll ich dir auch geben? Liebt einander. Und ganz spezifisch natürlich die Erlösten. Denn sie sind teilhaftig derselben Gnade wie wir. Nun, unsere Liebe vollendet für andere Gottes Liebe. Vielleicht denkst du, Moment einmal, Gottes Liebe ist vollkommen. Wie sollen wir etwas, was vollkommen ist, vollenden? Aber steht hier in dieser Stelle. Unsere Liebe, wenn wir einander lieben, vollendet das Gottes Liebe. Gott ist unsichtbar. Habt ihr heute schon Gott gesehen? Wenn du ja sagst, dann hoffe ich, dass du ihn in dem Verhalten anderer Gläubigen gesehen hast. Aber er ist Geist. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, nicht im Heiligen Geist, sondern auf der Ebene des Geistes. Unsere Anbetung ist eine auf der Ebene des Geistes. Und Gott ist unsichtbar und es ist eine Sünde, ihn sichtbar darzustellen. Nun, manche würden sagen, man sollte nicht einmal ein Bild von Jesus malen. Ich gehe nicht so weit, denn Jesus ist Fleisch geworden. Und die Pointe ist, Gott ist unsichtbar, stell ihn dir nicht sichtbar vor. Aber Jesus ist Fleisch geworden und da sollte man vielleicht vorsichtig sein, wie man ihn darstellt. Aber ich glaube nicht, dass es ein Verstoß ist gegen dieses Gebot. Aber Gott ist unsichtbar, aber Gott will gewissermaßen sichtbar werden. Und du und ich sollen ihn sichtbar machen. In diesem Zusammenhang. Gott ist die Liebe, aber Gott ist unsichtbar und deshalb liebt. Und wenn ihr das tut, wohnt Gott in euch, also er bleibt in euch und ihr auch in ihm. Gott ist unsichtbar, mach ihn sichtbar. Wie soll das geschehen? Durch die Bruderliebe. Und unsere Liebe vollendet nicht nur für andere Gottes Liebe, sondern sie vollendet für uns selbst Gottes Liebe. Und zwar, manche haben Bange, wie gesagt. Also, wissen wir, es gibt Menschen, sie halten sich für Christen, obwohl sie es nicht sind. Und es gibt Christen, die sich nicht immer für Christen halten, obwohl sie es sind. Und dann gibt es Christen, die wissen, dass sie Christen sind und sie halten sich für Christen und sie haben Freimut. Sie wissen von ihrer Beziehung zu Gott. Sie haben keine Furcht. Nun, in diesem Zusammenhang heißt es, die Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir, merkt bitte, nicht die Liebe zu Gott, die Bruderliebe, die Liebe, die wir unter Beweis stellen, treibt die Furcht vor Gericht aus, denn wir beobachten an uns, Gottes Geist ist in mir. Gott produziert die Frucht. Ich erkenne Gottes Frucht an und in mir und deshalb habe ich keine Furcht vor dem Gericht, denn ich weiß, Gott ist aktiv am Werk in meinem Leben. Unsere Liebe vollendet für uns Gottes Liebe. Gott hat seinen Sohn geschickt für uns. Und wenn wir lieben, dann ist diese Liebe, die uns entgegengebracht wird, vervollständigt durch unsere Taten. Bisschen schwierig vielleicht, aber Gott sagt, liebt einander, lasst uns einander lieben, denn Gott hat es gemacht, wie viel mehr wir. Gott ist unsichtbar, aber er will für andere sichtbar sein und nicht nur für sie. Ich lese jetzt in Vers 13, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wie sollen wir wissen, dass er uns von seinem Geist gegeben hat? Weil wir die Frucht des Geistes haben. Und Vers 17, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden. Vollendet, heißt es in Elberfelder, glaube ich. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Wir erkennen an seinem Geist in uns unsere Zugehörigkeit zu ihm und wir erkennen an unserem Handeln unsere Ähnlichkeit zu ihm, denn es steht hier, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Freimütigkeit vor Gericht, aber Ähnlichkeit zu ihm in dieser Welt. Welche wunderbare Lektionen gibt uns der Heilige Geist durch den Johannes? Und zum Schluss möchte ich aber sagen, denn manchmal will man von der Liebe sprechen, aber man denkt über die Liebe anders, als Gott denkt. Ich habe erklärt, worin die Liebe besteht durch diese Tat von Gott. Gottes Liebe darf nicht umbenannt werden oder umdefiniert. Wir nennen es immer noch Liebe, aber wir definieren sie anders. In den Versen 14 bis 16 heißt es, ich lese es nochmal, und wir haben gesehen und bezeugen. Vers 15, wer nun bekennt, der bleibt. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt und wir bleiben in ihm. Gott, der Vater, hat den Sohn als Heiland der Welt gesandt. Das bekennen wir. Nicht einen anderen Heiland, sondern diesen. Dieser ist nicht irgendwer. Dieser ist der Sohn Gottes. Und weil er Gottes Sohn ist, ist er seines Wesens, seiner Natur teilhaftig. Er wurde gesandt. Das heißt, er existierte schon vorher. Wenn ich meinen Sohn zu euch schicken würde, existiert er nicht von dem Moment, wo er durch die Tür reinkommt. Der Sohn existierte nicht erst bei dem Empfängnis in Maria. Oder, ja, selbst das ist ein Widerspruch. Er wurde empfangen. Er wurde empfangen. Aber er existiert nicht einfach seit seiner Geburt. Nein, er existierte. Gott sandte seinen Sohn. Uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben. Er ist als einziger der Welt Heiland, auch nicht die Maria, auch nicht der Papst oder sonst irgendjemand. Jesus ist der einzige Heiland. Heiland der Welt. Heiland für die Welt und für alle, die an ihn glauben. Ganz besonders. Und dann, Gott verknüpft die Gemeinschaft mit diesem Bekenntnis. Wir sind in ihm, er ist in uns, die Gemeinschaft ist aber an diesem Bekenntnis verknüpft. Dieses mündlich Bekennen, also du musst es schon über die Lippen bringen, man glaubt im Herzen, aber man bekennt mit dem Mund. Ja, manche bekennen ihre eigene Gerechtigkeit, aber wir bekennen seine Tat. Dann dieses aktiv. Wir bekennen, wir tun das aktiv. Wir tun es jetzt und wir werden es weiterhin tun. Es ist aktiv, gegenwärtig und fortwährend. Und das ist keine Lektion in der Grammatik. Ich sage nur, bekenne aktiv den Herrn. Nicht einfach eine Herzenssache oder in deinen Gedanken, sondern nein, bekenne, stehe dazu. Sag dasselbe, wie Gott es lehrt. Homologeo. Aktiv, gegenwärtig. Du machst es jetzt Manche sagen, ich weiß nicht, wann ich mich bekehrt habe. Und sie machen sich Sorgen, weil sie sich nicht erinnern können, an welchem Tag oder wo war das genau. Aber was machst du jetzt? Bekennst du ihn jetzt? Es ist aktiv. Es ist gegenwärtig. Und wenn du das jetzt tust, wirst du das immer tun. Fortwährend. Ich weiß nicht, wann es war, aber ich tue es jetzt und ich werde es immer tun. Und dies ist universal. In der Schlachterübersetzung heißt es, wer nun? Aber in der Elberfelder heißt es, wer irgend? Im Englischen, whosoever. Wer auch immer. Wer irgend? Wo war das denn? In welchem, wer nun bekennt, Vers 15. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Leider gibt es Christen und Sektierer und also Namenschristen und andere, die nicht dazu bereit sind, mit dem Verständnis, Jesus ist Sohn Gottes, deshalb ist er auch Gott. Wer nun? Das ist universal. Und dies ist zusammenhängend. Erkennen? Bist du zu der Erkenntnis gekommen? Glaubst du daran? Bekennst du? Dann bleibst du. Du bleibst in der Lehre und du bleibst in Christus und er bleibt in dir. Und wie weißt du, dass du in ihm bleibst? Weil die Liebe in dir bleibt. Lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Glaubst du an die Liebe Gottes, an diese Liebe Gottes? Und wenn ja, so mache diese Liebe für andere sichtbar. Herr, wir danken dir für dein Wort heute. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir erkennen können, wer du bist. Erkennen können, wer wir sind, was wir sind. Wir müssen nicht warten und bangen, bis wir dann ankommen und erleichtert sein. Puh, ich hab's geschafft. Oder ich meine, ich war dabei. Oder was auch immer. Nein. Herr, wir dürfen jetzt wie du in der Welt sein. Und das gibt uns Freimütigkeit. Freimütigkeit jetzt, denn die Furcht wird dadurch ausgetrieben. Und Freimütigkeit, wenn wir einst vor dir vor Gericht sind. O Herr, möge möglichst viel, am liebsten alles, aber ich weiß, in der Vergangenheit war nicht alles dir geweiht, aber möge am liebsten alles Gold und Silber und kostbare Edelsteine sein, damit es Bestand hat und dir zurückgegeben wird. Du hast dein Leben gegeben, wir wollen es nicht vergeuden. Amen.